Momokan 19. Nonsens, der alltägliche Geist ist der Weg. Joshu fragte Nansen, was ist der Weg? Der alltägliche Geist ist der Weg, antwortete Nansen. Joshu fragte, soll ich nach ihm suchen? Wenn du ihn suchst, trennst du dich von ihm, antwortete Nansen. Wie kann ich den Weg finden, wenn ich nicht nach ihm suche? Beharrte Joshu. Und Nansen erwiderte, der Weg ist keine Angelegenheit von Wissen oder Nichtwissen. Wissen ist Verblendung, Nichtwissen ist Verwirrung. Wenn du wirklich den wahren Weg jenseits aller Zweifel erreicht hast, dann wirst du ihn weit und grenzenlos wie das Universum finden. Wie kann man darüber auf der Ebene von richtig und falsch reden? Bei diesen Worten kam Joshu zu plötzlicher Verwirklichung. Ich glaube, diesen Tee muss man 5 Minuten ziehen lassen, damit er nach was schmeckt. Ja, setzt euch bequem hin, wenn ihr wollt. Ja, nochmal zu gestern, zu meinem Baumdiagramm. So schön sieht das aus. Kann ich auch mal unten hinlegen, falls euch das interessiert. Und da gab es ja die erste Ebene sozusagen, etwas tiefer als da oben an der Wipfeloberfläche, wo sozusagen die Erkenntnis steht, was ist eigentlich das Gemeinsame von ich will mehr Geld verdienen oder ein stärkeres Auto haben. Das Gemeinsame ist, ich will größer sein. Oder neue Jacke, neue Frisur, ich will wahrgenommen werden. Oder mein PC funktioniert nicht, kriegt das Klopfen in der Heizung nicht weg, ich will die Welt beherrschen. Das Gemeinsame all dieser drei, noch eine Astgabel tiefer, hatte ich genannt als mit mir selbst unzufrieden sein. Und auf der anderen Seite, anderes Beispiel war dann, ich möchte einen neuen Freund haben, neue Freundin, will Geselligkeit haben, ich kann nicht alleine sein. Ich will Achterbahn fahren, Bungee springen oder Sex haben, starke Erlebnisse haben. Das Gemeinsame dieser wäre wieder auf der nächsten Astgabel tiefer. Ich will nicht von der Welt getrennt sein. Ich möchte Einheit erleben. Eins sein mit allem erleben. Und worüber wir gestern Nachmittag dann noch gesprochen haben, war nicht so formuliert, wie ich es jetzt sage, wie kann man das auflösen? Was fehlt da eigentlich? Was muss man da eigentlich tun, um das aufzulösen? Und ein Beispiel, worüber wir gestern ja gesprochen haben, oder ein Aspekt, ist das Mitgefühl. Wenn ich mit mir selber unzufrieden bin, dann könnte ich das auflösen, wenn ich mit mir selber Mitgefühl habe. Wenn ich mich annehmen kann, wenn ich mich selbst lieben kann. Und wenn ich von der Welt mich getrennt fühle, wenn ich Einheit erleben möchte, dann kann ich das verwirklichen, wenn ich Mitgefühl mit anderen habe, wenn ich mich berühren lasse von allem, was um mich herum ist. Und jetzt mache ich eine kleine Rechtfertigung, weil ja die Frage war, kommt sowas hier im Zen eigentlich gar nicht vor? Wer letztes Jahr beim Rohatsu Session war, das habe ich auf meinem PC gefunden. Ich habe letztes Mal beim letzten Session vor einem Jahr 1, 2, 3, 4, 5 Abende lang, vielleicht sogar 6, weiß ich nicht mehr genau, eine angeleitete Mitgefühl-Meditation mit euch gemacht. Wer dabei war, erinnert sich vielleicht. Irgendwo hatte ich natürlich was mal darüber gelesen oder so, klar. Es begegnet einem ja immer wieder und hat mir dann was zusammen gebastelt. Wie man Mitgefühl üben kann, regelrecht. Und wenn ich mit euch sowas mache oder gemacht habe und eben nicht immer wieder mache, dann gehe ich davon aus, ihr übernehmt das selbstverständlich. Ich hatte euch den Zettel kopiert und ihr übt das selber. Nee. Zum Beispiel in der Weise. Ich hatte den ersten am ersten Abend immer beginnen mit dem offenen Gewahrsein und dann sozusagen einen Scan durch den eigenen Körper machen. Das heißt, sich von den Füßen bis zum Kopf langsam mit dem Bewusstsein durchgehen, sich selber spüren. Und in diesem sich selber spüren Freude erwecken. Freude über sich selber, Freude über dieses sich mit dieser Intensität selber wahrnehmen können. Ja. Am zweiten Abend ging es schon ein bisschen mehr ans Eingemachte, nämlich sich, ich habe hier geschrieben, 5 Eigenschaften überlegen, sich an 5 Eigenschaften erinnern, die ich mir zubillige und die ich klasse finde, wo ich mich gut finde. Und mir das bewusst machen, wirklich mir nochmal bewusst machen, ja, das bin ich. Im Grunde bin ich ein liebevoller Mensch, ein bisschen Mitgefühl habe ich auch. Und eigentlich bin ich auch großzügig oder ich weiß nicht mehr was. Ja. Und sich daran freuen. Am dritten Abend immer wieder beginnen mit dem offenen Gewahrsein, mit dem sich selber wahrnehmen, den eigenen Körper wahrnehmen. Mit einem Menschen, den man gern hat, in der Methode, wie das Vipassana, wie ich das vom Vipassana habe, sich einen Menschen, den man gerne hat, dem man etwas Gutes möchte, mit dem man in Kontakt kommen möchte, wie ein Foto vor sich hinsetzen und nur angucken. Nichts machen damit, nur angucken. Menschen, den man gerne hat, nur anschauen und auf die sich dieses anschauen, in der Meditation natürlich, versuchen das Ganze im Samadhi natürlich zu machen, in Kontakt gehen. Das tun wir ja meistens gar nicht, normalerweise, so wie wir mit anderen Menschen umgehen, dass wir wirklich sozusagen innerlich mit Menschen in Kontakt gehen. Was gefällt mir? Was gefällt dir an ihm? Was magst du an ihm? Was findest du schön an ihm? Vielleicht auch, was findest du nicht so schön an ihm, aber das stört das eigentlich? Am vierten Abend genau das Gleiche mit jemandem, den man nicht mag, mit jemandem, der einem auf den Keks geht, mit dem man immer wieder vielleicht Ärger hat, dem man nicht ausweichen kann auf der Arbeit oder ich weiß nicht wo. Oder hier im Zen zum Beispiel, wenn man hier in so einer Gruppe ist, da gibt es bestimmt immer ein oder zwei, vielleicht, die man nicht so richtig abkann und manche gar nicht. Einen solchen Menschen mit einem Foto vor sich hinzusetzen und anzugucken und in Kontakt mit ihm zu gehen. Und dann wirst du merken, ganz klar, die Abneigung löst sich auf. Irgendwie löst die Abneigung sich auf. Es muss ja nicht gerade in Liebe umschlagen, nicht? Aber es ist ja schon viel gewonnen, wenn sich die Abneigung auflöst, wenn es sozusagen, wenn man dann jemanden unbefangen neutral begegnen kann, ohne dass kaum, dass er zur Tür reingeht, sozusagen die Abwehr kommt, ja, dieser Arsch schon wieder. Ja. Und man dann ja auch in eine Schutzhaltung geht. Nicht? Und am letzten Abend hatte ich mit euch gemacht die Übung aus dem Tibetischen, das Tonglen. Dass man wirklich jemanden, dem man Gutes wünscht, vielleicht weil er krank ist, weil er traurig ist, weil er unter etwas leidet, an etwas festhängt, jemanden Harmonie, Gleichmut, heitere Gelassenheit, Kraft schickt, zum Beispiel indem man bei jedem Ausatmen oder 10-mal ausatmen, beim Ausatmen jemanden etwas Gutes, neutrales Gutes, neutral deswegen, dass man nicht irgendwas Spezielles mit dem macht. Man soll mit niemandem etwas machen, aber heitere Gelassenheit schicken oder Harmonie schicken, glücklich sein schicken, Glück schicken, in Form einer weißen Wolke zum Beispiel hinschicken, geistig, die aus deinem Herzen kommt. Und wenn man mag, dass man 10-mal beim Einatmen das Dunkle, unter dem er leidet, in Form einer dunklen, schwarzen Wolke von ihm zu sich sehr herholt und in seinem eigenen Herzen in dem Mitgefühl auflöst, verbrennt. Und am sechsten Abend habe ich hier stehen, das Gleiche nicht nur mit irgendeiner Person, sondern zu versuchen, allumfassendes Mitgefühl zu erzeugen. Mit allen Menschen, mit Tieren, mit unserer Welt. Bin ich doch beruhigt, dass ich danach drauf gestoßen bin. Dass es doch bei uns vorkommt, wenn man will, ja. Wer möchte, kann das von mir kriegen. Und auf die Art und Weise, durch solche Übungen und was man noch alles machen kann, komme ich dann heute, glaube ich, nicht mehr, aber morgen oder übermorgen spätestens eh nochmal drauf, nicht? Weil mir ist das zumindest immer so gegangen, wenn von Absichtslosigkeit die Rede ist, ja, wenn von Gleichmut die Rede ist, von heiterer Gelassenheit die Rede ist oder eben von Liebe oder Mitgefühl oder so, ja, wie mache ich das denn? Wie kann ich das denn üben? Und eigentlich bietet die Lehre des Buddha und auch das Zen eigentlich, obwohl es, wie gesagt, im Zen tatsächlich vernachlässigt wird als explizite Übung, ganz viele Wege. Der edle achtfache Pfad ist gerade sowas. Und wieso, warum, komme ich noch während dieses Session drauf. Gestern hatte ich ja angefangen, schon zu erwähnen, die Skandhas. Und deswegen ja auch gestern die aus dem Hanya Shingyo vorgelesen. Skandhas, die Anhaftungsgruppen. Eigentlich beschreiben sie das, was Nansen hier meint, nämlich der alltägliche Geist. Nicht? Skandhas, das ist, wie funktioniert unser alltäglicher Geist? Nämlich, indem er anhaftet. Man kann sich das vielleicht ein bisschen so klar machen. Ich zähle sie kurz auf und dann nochmal. Nicht? Ihr kennt die Skandhas: Körper, Empfindungen, Wahrnehmungen, Willensregungen oder psychische Formkräfte und Bewusstsein. Das ist die im Buddhismus gewählte Form, gewählte Konstruktion, sag ich mal, wie man die Funktionsweise des Alltagsgeistes beschreibt, nämlich dass er darin anhaftet. Man kann das auch, die Skandhas, so verstehen oder so interpretieren, was passiert eigentlich in jedem Augenblick eines Ereignisses. Wenn irgendein Ereignis da ist, was ich erlebe, ja, was passiert da eigentlich? Nicht? Das Erste ist natürlich, dass ich etwas, dass meine Sinnesorgane berührt werden. So wie es im Manya-Shingyo aufgezählt wird. Nicht? Auge, Ohr, Nase, Zunge, Mund. Was haben wir noch? Ohr, weiß ich nicht. Also die fünf Sinnesorgane, die wir haben, Tasten, werden angesprochen. Und diese Berührung der Sinnes, der wirklich der körperlichen Sinnesorgane, der Körper, diese Berührung erzeugt eine Empfindung. Nämlich entweder leidvoll, also entweder leidvoll, also unangenehm, angenehm, oder neutral. Neutrale Empfindung klingt blöde irgendwie, nicht? Aber ich meine, Gott, wenn ich mich hier meine Hände berühre selber oder das hier, das ist eine neutrale, aber es ist eine Empfindung. Ja, ist weder leidvoll noch angenehm. Als nächster Schritt folgt die Wahrnehmung von all diesen Sinneseindrücken und auch die Wahrnehmung von Geistobjekten. Also das heißt, Berührung, Sinnesorgane, beinhaltet auch die Geistobjekte. Wenn mir also etwas in den Sinn kommt, ja, im allerersten Moment ist da sozusagen nur eine Wahrnehmung, irgendeine, nicht, heute Morgen, nicht, ganz kurz beim Zählen, bei der 2 schon, wart ihr in einem Geistobjekt. Namens Film, ne? Videoclip. Also ich jedenfalls. Also eine Wahrnehmung, allerdings eine Wahrnehmung, und das ist wichtig hier immer, oder nicht so wichtig zu unterscheiden, das ist noch nicht das Ich-Bewusstsein, also ich nehme wahr. Es ist erstmal nur Wahrnehmung da, ja? So, ohne Subjekt. Und aus dieser Wahrnehmung entsteht psychische Formkraft, nennt man das. Also eine, ich sag mal, eine Art Reaktion auf das. Weil es ist ja eine Empfindung da, die eben angenehm oder unangenehm ist. Wenn sie angenehm oder unangenehm ist, erzeugt das, muss sie wahrgenommen werden und erzeugt eine Reaktion. Nämlich entweder es loszuwerden oder mehr davon zu kriegen. Also es erzeugt so etwas wie, ich sag mal, Aufmerksamkeit, Wille, Freude, also angenehm sein, Trauer oder sowas erzeugt Gleichmut, wenn ich hier den Henkel anfasse, ne? Gleichmut, gar kein Problem. Und dann entsteht erst Bewusstsein. Und Bewusstsein als fünftes Kanta kann man bezeichnen sowas wie als ein summarisches Gewahrsein. Das heißt, da ist dann plötzlich ein Gewahrsein und da ist auch eine Instanz, die das Ich erzeugt. Nicht? Im Mahayana wird das Bewusstsein ja aufgeteilt in einmal die fünf Sinnesbewusstsein, also nicht der rein körperliche Sinn hier, das ist das erste Skanta, sondern im fünften Skanta, sozusagen im Geist, im Kopf, könnte man sich vorstellen, gibt es dann ein Ohrbewusstsein, ein Hörbewusstsein oder ein Schmeckbewusstsein oder ein Riechbewusstsein. So. Und da entsteht das Denken. Denken wird im Buddhismus auch wie ein Sinn behandelt. Und alles, was da produziert wird, läuft sozusagen durch eine Instanz, die all dem, was da bisher passiert es in der ersten Begegnung, einen Ich-Stempel auftritt. Also ein Identitätsstempel. Ich bin das, der das erlebt. Und damit, mit diesem Ich-Stempel, landet das Ganze im großen Speicher, wo die Erinnerungen sind, ja, wo alle unerledigten Sachen sind. So. Und wenn ihr euch vielleicht an das Bild erinnert, wie es in meinem Buch ist und wie ich es auch immer schon wieder mal hier vorgezeigt habe, ne, wird dieses Bewusstsein so gemalt, finde ich sehr schön gemalt, immer in so einer Welle, ne, wo sozusagen in diesem Wellenberg oben die fünf Sinnesbewusstsein sind, dann kommt das Denken, wo Unterscheidungen getroffen werden, ja, wo Bezüge hergestellt werden. Dann kommt Manas als Schicht darunter, nämlich diese Ego-Instanz. Ja, und unten drunter der große Keller, Alaya-Bewusstsein. Und dann wird das sozusagen wie Pfeile mit Pfeilen, was kommt von oben aus dieser Welle, von der Spitze runter, durch das Denken, durch Manas, kriegt den Ich-Stempel, geht runter in den großen Speicher und wird da gespeichert. Und alles, was da unten unerledigt ist, kommt auf dem gleichen Wege auch wieder hoch. Also wieder zurück. So kann man sich die Skandhas vorstellen auch. Also, wobei wichtig ist, und meine Beschreibung hat das vielleicht deutlich gemacht, wenn die Skandhas immer so aufgezählt werden, als Körper, Empfindung, Wahrnehmung, Willensregung, Bewusstsein, dann sind das so, wie sagt man da, subjektiv Begriffe. Sind so Begriffe von Entitäten, aber in Wahrheit ist es immer nur ein Ereignis. Ja. Ein Sehbewusstsein, im Geist gibt es kein Sehbewusstsein, sozusagen in der buddhistischen Sichtweise, sondern das Sehbewusstsein entsteht in dem Moment, wo etwas gesehen wird. Und wenn nichts gesehen wird, weg, gibt es das nicht. Ja? Das heißt, es ist ein permanentes Neuentstehen und Sterben, könnte man sagen. Wenn ich nichts höre, gibt es im Geist auch kein Ohrbewusstsein. Das Ohr ist natürlich hier, das ist da, hoffentlich, aber es gibt kein Ohrbewusstsein. Sondern das entsteht wirklich nur in dem Moment, wo tatsächlich da etwas ankommt. Das Bewusstsein erzeugt sozusagen ein Gewahrsein meiner gesamten Existenz. Und daran haften wir ja wie der Teufel, nicht? An dem Gewahrsein meiner gesamten Existenz. Und die gemeinsamen Eigenschaften eben dieser Skandhas sind eben, wie ich gestern schon sagte, Geburt, Alter, Krankheit, Tod und nicht wesenhaft. Es entsteht immer neu. Und es vergeht immer neu und wird wieder neu geboren. Es ist nicht wesenhaft, nicht beständig, leidvoll und leer. Und dann hatte ich ja die Frage gestern selber aufgeworfen, wie entstehen dann eigentlich daraus die fünf edlen Weisheiten? Die fünffache Weisheit. Oder wie entsteht Erleuchtung? Ganz einfach. Wie entsteht Befreiung? Und darum dreht sich alles, was ich heute Morgen, wahrscheinlich auch noch übermorgen erzählen möchte. Wie kommt man eigentlich wirklich zur Befreiung? Wenn ich mir die Anhaftung an den Körper mal überlege, also die Anhaftung an einerseits meine fünf Sinnesorgane, aber auch die Anhaftung an alle Objekte, die mir über die Sinnesorgane zugänglich werden, nicht? An den Tee, wenn er schmecken würde, wäre es noch mehr. Aber es ist jedenfalls nicht leidvoll, aber es ist eher neutral. Ja. was hindert mich, oder was, ja, was hindert mich, nicht anzuhaften? Ja. Und die Anhaftung entsteht doch dadurch, dass ich die Dinge nicht einfach so sehe und so lassen kann, wie sie sind. Sondern ich lege in alles, was ich wahrnehme, einerseits einen Wunsch rein, ich möchte gerne was Gutes davon haben oder Unangenehmes vermeiden. Es hat einen Sinn, es hat eine Bedeutung. Ja. Es steht in Beziehung irgendwie zu mir. Und auf die Art und Weise, indem ich eben in alles, was ich so um mich herum sehe und erlebe, spontan, ohne dass ich mir dessen bewusst bin, einen Sinn, eine Bedeutung, eine Wertigkeit hineinlege, nehme ich die Dinge eigentlich gar nicht so wahr, wie sie sind. Ich hafte ja nicht an den Dingen. Ich hafte an meiner Bedeutung. Ich hafte an dem Wert, den ich den Dingen, auch jetzt, was heißt Dingen, auch den Menschen und den Tieren und sonst was, ich hafte an dem Wert, den ich ihnen zubillige, den ich ihnen aufdrücke. Ja? So. Und die Anhaftung auflösen könnte ich, wenn ich damit aufhören würde, wenn ich das damit aufhören könnte. Wie man das lernen kann, kommt später. Wenn ich das lernen könnte, das zu lassen. Ich habe ja immer das Beispiel, ich sagte ja gestern schon, meine Vorträge sind wie Musik, man hört sie immer wieder gern neu. Es kommt jemand zur Tür rein, den ihr kennt, den ihr gestern gesehen habt, ja, und automatisch stülpen wir ihm alle Eigenschaften, vielleicht nicht alle, aber an die wir uns erinnern, alle Eigenschaften sofort über, von denen wir meinen, die hat er, die wir gestern und vorgestern in den letzten Jahren gesammelt haben. Mir ist das sehr deutlich geworden, ich sage das mal jetzt durchaus an einem lebenden Beispiel, nicht? Jörg und ich haben uns schon lange nicht mehr gesehen, so, nicht? Und mir ist das gestern aufgefallen, also vorgestern, als wir am Samstag, nicht? Als wir uns dann unten wieder gesehen haben, ja? Wo ich es bei mir selber sofort gemerkt habe, ich drücke ihm meine eingebildeten Eigenschaften, die ich früher noch in Erinnerung habe oder sowas, drücke ich ihm auf, damit mir nichts passiert. Ich meine, von dir ist eigentlich keine Gefahr ausgegangen, aber es ist eine Automatik, ist das, ja? So. Oder so rum, damit ich mit jemandem umgehen kann, so, damit mir auch nichts passiert, ja? Und da ist mir das bei unserer Begegnung, ist mir das, was ich da mache, ist mir das richtig aufgefallen. Dachte, Mensch, ich bin nicht so frei, wie ich gerne wäre oder hätte, ja, so. Immerhin habe ich gemerkt, das fand ich dann auch schon wieder gut. Wenn ich das also lassen könnte, dann hätte der da zur Tür reinkommt, eine Chance, so wahrgenommen zu werden, wie er in diesem Moment jetzt gerade ist. Und er ist bestimmt vollkommen anders und ganz neu als gestern oder vorgestern oder sonst oder vor Jahren. Ja, so. Dass ich das sehe. Ja. Also die Anhaftung an den Körper, an das Kanta, alles was mit Körper, mit Gegenständen, mit Dingen zu tun hat, mit den Objekten meiner Wahrnehmung, meiner Sinne, könnte ich auflösen, wenn ich die spiegelgleiche Weisheit verwirklichen könnte. Also das, was der Buddha, der Dhyani Buddha Akshobhya symbolisiert, nicht? Der wird in dem Kreis, wo diese Buddhas dargestellt werden, nicht? Ist der unten sozusagen, obwohl er im wo sitzt er im Osten, nicht? Ja, wird er aber in den Mandalas, wird er unten dargestellt. Das hat auch einen guten Sinn. Die Dinger, diese Buddhas, die anderen kommen ja gleich, die heißen ja Dhyani-Buddhas, also Meditations-Buddhas. Das sind also Hilfsmittel. Für uns sind es Hilfsmittel. In Asien glauben natürlich die allermeisten Buddhisten, die gibt es so, wie sie es für die Christen Jesus, Jungfrau Maria gibt, immer noch als transzendentes Wesen, nicht, zu dem sie beten können oder sowas, oder Jesus. Aber in Wahrheit sind es Konstruktionen, Hilfsmittel, indem man nämlich tatsächlich, wenn man dieses Mandala benutzt als Meditationsmandala, beginnt man von unten, indem man sich, und das ist jetzt auf einem etwas komplizierten Weg, muss man nicht beschreiben, was man da alles vorher zwischendurch irgendwie machen kann, bis man diesem Buddha begegnet. Aber die Art, das Ziel oder der Weg ist sozusagen, diesen Buddha, der einem das symbolisiert, vor sich hinzusetzen, ja, und sich an dem zu spiegeln, sag ich mal, in der Meditation. Sich an dem zu spiegeln, also im Grunde, da sitzt die Idealfigur der spiegelgleichen Weisheit da vor dir, und wer bist du? Ja? Und die Übung soll so sein, dass du letztlich, wenn du lange mit dem Buddha Akshobhya gearbeitet und geübt hast, tatsächlich erkennst, doch, das bin ich. Also sozusagen diese Fähigkeit der spiegelgleichen Weisheit in dir, sage ich mal, entdeckst und kultivierst und so pflegst, dass du sie tatsächlich auch ausüben kannst. Ja? So. Das ist die Auflösung, eine Möglichkeit, die Anhaftung an den Körper aufzulösen. Das geht noch relativ einfach. Sehr schwierig ist es, die Anhaftung an Empfindungen aufzulösen. Nicht, wir reagieren, ich habe es, glaube ich, vorhin schon mal gesagt, wir reagieren ja, wenn irgendein Ereignis passiert, irgendjemanden begegnen oder wir packen die heiße Kanne an oder irgend sonst was. Wir reagieren ja nicht auf dieses Ereignis, sondern wir reagieren auf die Empfindung, die das macht. Eine ganz wichtige, tiefere, in Anführungsstrichen, umfassendere Bedeutung ist, nicht die Kanne hat mich verbrannt, das heißt, die Kanne hat mir hier über meinen Körper, Dings da schon, die Hitze gemacht, mich vielleicht sogar verbrannt, aber ob ich darunter leide und wie ich darauf reagiere, das bin ich. Ja. Nicht der blöde Typ auf der Straße, der mich angerempelt hat und dann auch noch dumm anquatscht, hat mich beleidigt. Ja. Der hat mich nur dumm angequatscht. Aber dass ich beleidigt und ärgerlich werde oder richtig wütend werde, das bin ich. Das ist eine Reaktion auf meine Empfindung. Auf meine Empfindung. Ja. Weil ich an dieser Empfindung hafte. Nicht? Wir geben ja dem Typen da die Schuld, nicht? Der hat mich beleidigt, meine Frau hat mich beleidigt oder nicht beachtet oder sonst was und das mit mir gemacht. Ja. Aber was es mit mir macht, bestimme ich selber, eben in der Reaktion auf meine Empfindung. Und die Ursache dieser Anhaftung ist das um mich bekümmert sein. Das heißt, auflösen könnte ich die Anhaftung an die Empfindung eben durch Gleichmut und durch den Ich-Bezug. Und wenn ich tatsächlich Gleichmut und meinen Ich-Bezug auflösen könnte, dann hätte ich die vier Brahma-Viharas verwirklicht. Liebe, Mitfreude, Mitgefühl, Gleichmut. Und das ist der Buddha Ratnasambhava. Das wäre dann, wenn man in diesem Mandala arbeitet tatsächlich, geht man nämlich eben zuerst zu dem Buddha Akshobhya, Auflösung des Körperskandhas, also der Körperanhaftung. Und dann geht man links rum, eben zum Süden, vom Osten in den Süden, und da sitzt der Buddha Ratnasambhava und nimmt sich den als Nächsten vor, sozusagen. Ne?
Von Süden in den Osten.
Bitte?
Von Süden in den Osten.
Nee, vom unten ist Osten in dieser Darstellung. Also der Akshobhya sitzt im Osten und dann ist links Süden. Nee? So. Ja. Na gut, ein paar Minuten, dann kann ich die einmal durchmachen, dann gehe ich morgen nochmal genauer drauf ein. Das nächste Kanta ist Anhaften an der Wahrnehmung. Anhaften an der Wahrnehmung von allen Sinneseindrücken und Geistobjekten. Anhaftung an meine Konzepte, an alles das, was ich an Ideen habe, wie ich sozusagen das, was über Körper und Empfindungen auf mich zukommt, dann irgendwie einsortiere, einordne, zuordne. Und die Anhaftung kann aufgelöst werden durch Erkenntnis. Wenn ich also intuitiv, sowohl rational als auch intuitiv Einsicht habe und erkenne, dass alles vergänglich ist, dass alles leidhaft ist, dass alles kein Selbst hat, nicht Entität hat. Wenn ich mir dessen bewusst bin, wie ich funktioniere, was da passiert, wenn ich das wirklich erkenne, wenn ich erkennen kann, was ist hilfreich, was ist nicht hilfreich, dann kann ich die Anhaftung an meiner spontanen Wahrnehmung und Einordnung kann ich auflösen. Und das ist die unterscheidende Weisheit. Das ist Buddha Amitabha. Der sitzt dann, wenn unten Osten ist, oben im Westen. So. Dann kommt als viertes Skanda Willensregungen, psychische Formkräfte. Das heißt also sozusagen die Anhaftung an meiner Reaktion, an meinem Wuff, Ärger, der da hochkommt, beziehungsweise meinem, dem sage ich es aber jetzt, der mich da beleidigt hat, ja, oder jetzt dotze ich den an, der mir da die Vorfahrt genommen hat. Ich mache es zwar nicht, weil ich mein Auto nicht verletzen will, aber in der Fantasie mache ich das. Das ist ja schon genauso schlimm, nicht? Mein Wille. Anhaften an meiner Freude. Anhaften auch an Trauer. Wenn ich Absichtslosigkeit verwirklichen könnte, im Fluss sein, wenn ich die Ereignisse so annehmen könnte, wie sie sind, solange ich sie nicht ändern kann. Wenn ich sie ändern kann, sollte ich sie ändern. Wenn ich wirklich Absichtslosigkeit verwirklichen könnte, dann wäre das die vollendete Handlung. Und vollendete Handlung ist der Buddha Amoghasiddhi. Der sitzt dann im Norden. Das ist der vierte. Nee, und vollendete Handlung, fragt sich natürlich, was ist damit gemeint? Das ist Bodhicitta-Handlung. Das ist die Handlung, die eben nicht mehr auf sich selbst, für sich selbst gerichtet ist, sondern wirklich, ich sag mal, zum Wohle von allem um mich herum. Wenn also meine Primärmotivation, ausschließlich vielleicht, sagen wir mal ruhig, Primärmotivation all meines Handelns, erstens, dass das Handeln spontan ist und zweitens immer darauf gerichtet ist, ganz automatisch, weil es geht gar nicht mehr anders, dass es sich um das Wohl der anderen dreht und nicht mehr sich fragt, na, ist mir das zu mühsam, habe ich jetzt Lust dazu oder irgendwie sowas, sondern wenn jemand was von dir möchte, was du auch gut findest, was du richtig findest, also heilsam findest, dann machst du das, wenn du es kannst, ja? Ohne irgendein Nachdenken oder Zögern oder irgend sowas. Bodhicitta handeln, vollendete Handlung. Und anhaften am Bewusstsein und Bewusstsein, wie ich es oben vorhin schon gesagt habe, an dem Gewahrsein meiner gesamten Existenz. Das, glaube ich, lässt sich nur auflösen, wenn ich die Angst vor dem Tod überwinde. Wenn ich also nicht mehr an meinem Leben hafte, natürlich für mich sorge und esse und trinke und alles, nicht? Aber keine Angst vor dem Tod haben. So kann man den Zusammenhang sehen zwischen den Skantas und den, also dieser Buddha, das ist Vairochana, der die Leerheit, die Soheit verkörpert. Und der ist ja in diesem Mandala in der Mitte, beziehungsweise wenn es dreidimensional gemacht ist, nicht, dann sind da sozusagen die vier ersten Dhyani-Buddhas und der Vairochana ist in der Mitte und etwas erhöht. Nicht? Weil er sozusagen die Summe von allen auch ist. Ja. Bewusstsein, Gewahrsein meiner gesamten Existenz. Wie kann ich die Anhaftung an mein Leben tatsächlich aufgeben, auflösen? Soweit heute. Und morgen schauen wir mal weiter.